Hallo allerseits und willkommen zum Seibert-Podcast, der diesmal im Zeichen der Literatur stehen soll. Richtig gehört, heute wollen wir Bücher besprechen. Aber wir haben nicht vor, auf den Spuren von Reich Ranicki und Co. zu wandeln, sondern wollen doch schon bei unseren Leisten bleiben. Wir beschränken uns also auf Bücher, die sich im engeren oder auch weiteren Sinne um Themen drehen, die uns auch als Unternehmen und in unseren Teams beschäftigen und tangieren. Und hier möchten wir euch ein paar Empfehlungen an die Hand geben. Vor ein paar Jahren gab es in unserem Weblog eine kleine Serie mit dem Titel Management, Führung, Zusammenarbeit, Innovation, unsere Buchempfehlung. Und zuletzt hat es sich ergeben, dass wir an diese kleine Artikelserie mit dieser Podcast-Folge mal anknüpfen wollen und ein paar weitere Tipps teilen möchten, die euch vielleicht hilfreich, spannend oder inspirierend sein könnten, sofern ihr euch für die Themengebiete Agile, moderne Zusammenarbeit, moderne Führung, Management-Innovation interessiert. Und wenn es um solche Fachliteratur geht, ist bei uns im Hause einer der ersten Ansprechpartner kein geringerer als Martin Seibert himself, den ich hiermit begrüße. Hallo Martin.
Hi Marcel.
Lass uns ganz zum Anfang mal bevor wir zum Inhaltlichen kommen, eine organisatorische Frage besprechen. Du bist ja, Martin, wer dich ein bisschen kennt und wer mit dir zusammenarbeitet, der weiß, dass du ein vielbeschäftigter Mann bist, der sehr viel arbeitet. Außerdem hast du eine Familie mit Frau, drei Kindern, die ebenfalls ein bisschen Zeit einfordern. Da stellt sich die Frage, wann kommst du denn überhaupt dazu, Bücher zu rezipieren? Und das machst du ja durchaus intensiv. Und das sind ja nicht gerade wenige Bücher.
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass das eigentliche Lesen inzwischen sich auf vielleicht so 10 Minuten am Tag beschränkt. Damit kriegt man jetzt nicht allzu viele Bücher gelesen. Ich mache aber spätestens eigentlich seit so der Corona-Zeit sehr viel Sport, täglich auch. Und dabei höre ich sehr viele Hörbücher. Das heißt, die meisten Bücher, über die wir hier sprechen, habe ich gar nicht gelesen, sondern die habe ich gehört. Und insofern mag der eine oder andere das möglicherweise anders bewerten, wenn er weiß, der hat es ja gar nicht gelesen. Aber inhaltlich ist es trotzdem so, dass ich das empfehlen kann. Es gibt ja vielleicht auch andere Leute, die beim Sport Bücher hören. Und einige von diesen Büchern habe ich auch nach dem Hören dann nochmal gelesen. Können wir da gleich drüber sprechen.
Wir haben einen ziemlich großen Stapel virtuell vor uns zu liegen, den wir nach und nach abarbeiten wollen. Und ganz oben liegt ein Buch mit dem Titel Stewardship, Choosing Service over Self-Interest. Der Autor ist Peter Block, ein Gründer, Berater und hochdekorierter Autor aus Cincinnati, der mittlerweile stolze 84 Jahre alt ist. Sein Buch, um das es hier gehen soll, wurde allerdings schon 1993 erst veröffentlicht. Allerdings hat es nicht viel an Relevanz verloren, denn zumindest hast du in der Vorbereitung sinngemäß geschrieben, das gehört zum Besten, was du je gelesen hast. Stewardship, Choosing Service over Self-Interest. Was gibt es denn dazu zu sagen?
Ja, also erstmal ist es tatsächlich erstaunlich, dass ein so altes Buch mir so viel gebracht hat. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich bin ja sozusagen sehr technologienah und denke oft, dass in den Büchern manchmal Aspekte fehlen, die sich halt durch technologische Veränderungen einfach auch aus meiner Sicht anders darstellen. Das ist hier jetzt überhaupt nicht so. Es geht da aber, könnte man auch sagen, um wirklich Management-Theorie, um wie man miteinander leben soll, wie man motiviert sein soll, ob man Mitarbeiter in Watte packen sollte oder nicht. Und das Buch habe ich zweimal gehört und tatsächlich hier in den Vorbereitungen habe ich geschrieben, einmal gelesen, aber ich habe es auch zweimal gelesen tatsächlich, und zwar einmal einfach so, und dann habe ich später nochmal alles angestrichen, was mir da sinnvoll erscheint mit der Kindle-App. Und das war teilweise total absurd, weil ich mehr oder weniger das ganze Buch angestrichen habe und mich dann nochmal zurückbesinnen musste, was ich eigentlich mit dem Anstreichen erreichen will. Und habe dann bestimmte Passagen auf eine Wiki-Seite intern kopiert, damit die Mitarbeiter das sehen können. Und zwar kam aus so einem Drang heraus, das, was ich da gelesen habe, mit den anderen zu teilen und das für die leichter rezipierbar zu machen. So ein Buch ist ja oft eine stundenlange Investition, die man tätigt. Und das geht vielen Leuten nicht so leicht von der Hand. Also die können nicht einfach mal sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Und eine kurze Wiki-Seite kann man vielleicht mal in 5 Minuten überfliegen und dann vielleicht auch Interesse gewinnen und sagen, okay, das lohnt sich für mich vielleicht da reinzuschauen. Und das ist wirklich ein super cooles Buch, in dem ich sehr stark, also das Stewardship geht darum, dass man selber anderen dienen soll, dass man Sinn darin sehen sollte und auch sehen kann und auch Erfüllung und Glück, dass man anderen hilft, auf welche Art und Weise auch immer das passiert. Und deswegen choosing service over self-interest, also man soll sozusagen einen Dienst erbringen, statt an sich selbst zu denken. Und der seziert das sehr schön, wie Menschen da für sich selber Fehler machen, wie sie sich sozusagen leiten lassen von vielleicht so dem ersten Impuls und anschließend deutlich weniger für sich auch an Zufriedenheit rausbekommen, weil sie sich halt sozusagen vielleicht nicht so reflektiert mit dieser Abwägung beschäftigen. Und wir sind ja in so einer Zeit, in der total viel so Social Media und Aktivitäten, die unglaublich viel Dopamin ausschütten, wo du so Instant Gratification, jemand gab mir ein Like, ich habe was gefunden, das fand ich interessant oder das hat mich gut unterhalten. Viele Leute, die sehen ja ihre eigene TikTok-Nutzung so, dass sie sich danach dann später fragen, huch, ist ja ganz schön viel Zeit vergangen und huch, das war ja total sinnlos für mich. Also und das ist halt so der Inbegriff von Instant Gratification meines Erachtens. Ja, also die Zeit verfliegt wie im Flug und anschließend ist man aber irgendwie frustriert, weil man denkt, warum habe ich denn das gemacht? Das hat mir jetzt mich gar nicht vorangebracht. Ich hätte nicht so viel Zeit damit verdatteln sollen. Und das Stewardship sozusagen, das genaue Gegenteil, das dir sozusagen ein bisschen dabei hilft, konzeptionell zu verstehen, warum du was für andere machen willst und warum das für dich persönlich gut und richtig ist. Und das ist großartig. Also ja, einfach nimmt jetzt hier auch so viel Redezeit ein, weil das mein erster und wichtigste Empfehlung wäre für diejenigen, die sich für Management, für Führung interessieren, die auch oft das passiert bei uns oft, wir sind ein Unternehmen, das relativ stark gewachsen ist in der Vergangenheit, dem es wirtschaftlich auch ganz gut geht. Und da wird dann oft darüber diskutiert, ja, wir müssen noch mehr für die Mitarbeiter machen und dann müssen die umsorgt sein und die dürfen also nicht unglücklich sein und die dürfen auch keine Hindernisse haben. Und damit räumt der Peter Block halt komplett auf und sagt, nee, die müssen ganz normal mit der Realität konfrontiert werden und die dürfen strugglen. Und du darfst auch da als Führer sagen, ich weiß nicht oder ich kann dir nicht helfen. Das war für mich zumindest echt ein Fortschritt, einfach auch zu erkennen, dass ich eben nicht da sein muss und irgendwas bewältigen für andere oder für sie verwalten oder lösen.
Peter Block, vor 30 Jahren geschrieben, Stewardship hat offenbar nichts an Relevanz verloren. Sehen wir uns an, was als nächstes auf unserem Stapel liegt. Ein Buch von Atul Gawande. Ich bin ehrlich gesagt, habe keinen Schimmer, ob ich das richtig ausspreche. Jedenfalls ist der Mann... okay, dann bleiben wir es, lese ich es einfach phonetisch ab. Atul Gawande, es klingt ein bisschen fernöstlich, indisch oder so, keine Ahnung.
Ein Mediziner und Hochschullehrer. Aber vermutlich da irgendwo aus Indien oder so.
Ja,
so genau habe ich es auch nicht recherchiert. Hm.
Jedenfalls ist der Mann ein Mediziner, Hochschullehrer und Chirurg und... Als solcher schwört er auf ein Werkzeug, das auch bei dir, Martin, hoch im Kurs steht. Das Buch, um das es geht, hat den Titel The Checklist Manifesto, How to Get Things Right. Checklisten, dein Thema.
Ja, also aus der Lektüre dieses Buches ist unsere Checklisten-Software Didit entstanden. Das ist etwas, das diejenigen, die mir folgen und sozusagen mit mir irgendwie in Kontakt stehen, vermutlich, weiß ich nicht, das kommt denen vielleicht schon aus zu beiden Ohren wieder raus, eine Software, die Unternehmen dabei helfen soll, Routinen und, sagen wir mal, blaue Abläufe, also Dinge, die kompliziert und nicht komplex sind, die man programmieren könnte, aber bei denen man vielleicht doch noch irgendwelche Menschen braucht, die dabei sind, um die zu bewältigen. Also der Gawande hat eigentlich zwei große Anwendungsfälle, die er in dem Buch sehr intensiv beleuchtet. Das sind zum einen Krankenhäuser, das ist er selber Chirurg und auch ein Arzt halt insofern. Und hat da mit der WHO gemeinsam eine große Studie gemacht und die Hygiene in Krankenhäusern auf eine Art und Weise verbessert, die vermutlich vorher so nicht denkbar war. Und zwar mit einer blöden Checkliste. Also einer relativ einfachen, routinemäßigen Prüfung, die inzwischen zum absoluten Standard und eigentlich Pflichtveranstaltung vor jedem chirurgischen Eingriff geworden ist. Und das Buch ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also da kommen kuriose Dinge, die offensichtlich gar nicht so selten passieren, zu vorstellen, dass zum Beispiel Ärzte nach dem chirurgischen Eingriff irgendwelche Materialien oder Werkzeuge im Patienten hinterlassen oder vergessen. Die müssen dann, das findet der Körper natürlich nicht so cool, da müssen die Patienten später wieder aufgeschnitten werden, die Sachen müssen rausgeholt werden.
Und da gibt's auf der Checkliste steht dann nachschauen, ob alle Instrumente da sind.
Ja, also ich habe mir die tatsächlich mal angeschaut. Die passt auf eine DIN A4 Seite. Das ist auch was, worin der in dem Buch sehr intensiv sich drüber auslässt. Checklisten sind am Anfang Mist. Also wenn du die erste Checkliste baust, dann ist die meistens zu lang oder zu irrelevant und die müssen halt immer wieder iteriert werden. Und auch das Wording muss halt so angepasst werden, dass die Leute in der Situation dann die richtigen Trigger bekommen. Es geht halt letztendlich darum, einen Trigger zu setzen, der dafür sorgt, dass das nicht passiert. Das größte Problem ist übrigens nicht, dass die Leute irgendwelchen Scheren oder Nadeln oder irgendwas im Patienten vergessen, sondern das Line Infections nennen die das. Also früher war es ganz oft so, dass durch diese Braunülen oder Kanäle, könnte man sagen, die in die Venen, Arterien und so weiter gelegt werden, so genau kenne ich das jetzt auch nicht, aber die haben sich entzündet und dann sind die Leute an Blutvergiftungen und so weiter gestorben. Und zwar hatten bis zu 11% der chirurgischen Eingriffe anschließend mit diesen Venengängen und so weiter Probleme. Das muss ja nicht gleich dran sterben, aber und das ist halt durch eine einfache Desinfektion und ein entsprechendes Verfahren beim Vorgehen komplett behoben worden durch diese Checkliste. Und es ist nur einer von vielen Beispielen. Jetzt sind die meisten, die das hören, vermutlich nicht in Krankenhäusern beschäftigt. Fliegen kennen wir vermutlich noch, da geht es auch um Menschenleben. Aber das, was wir jetzt mit Didit machen, was mich daran so begeistert, ist, das ist ja einfach. Natürlich will ich, dass der Pilot eine Checkliste ausfüllt. Natürlich will ich, dass der Arzt, der Chirurg eine Checkliste ausfüllt, damit mein Leben nicht gefährdet wird. Aber es gibt halt so viel mehr Potenzial, und das wird aus diesem Buch halt klar, wenn Charlie Munger, der Mitgründer von Berkshire Hathaway, Warren Buffett wird dem einen oder anderen ein Begriff sein, lange Zeit der reichste Mann der Welt gewesen und ein sehr erfolgreicher Investmentmanager. Und der Charlie Munger, der ist halt, der schwört auf Checklisten. Also wenn die irgendeine Investition tätigen, dann werden da vorher zig Checklisten ausgefüllt, wo dann geprüft wird, ist das eine gute Investition, werden die einzelnen, die Player, die da beteiligt sind, das Unternehmen beleuchtet und halt geschaut, dass nichts vergessen wird, von dem die wissen, das müssen wir machen. Ja? Und das ist was sehr unternehmensnah ist. Also im Unternehmen ertappe ich mich als Führungskraft ganz oft damit, dass ich mich ärgere darüber, dass wir Fehler machen, von denen wir eigentlich als Unternehmen wissen müssten, dass wir die nicht machen sollten. Da wird dann ein Titel in einem Blogartikel veröffentlicht, der nicht optimiert für Suchanfragen ist. Das ist jetzt eine Kleinigkeit und passiert bei uns natürlich nie, weil da der Matze auch mit dran arbeitet. Aber es gibt halt auch einfach Dinge, die kosten uns zigtausende von Euros. Und das ist dann schon so, dass ich mir denke, für den Fehler hättest du jetzt einen Mitarbeiter einstellen können für ein Jahr. Das wäre schon besser gewesen, wenn wir den nicht gemacht hätten. Und da ist dann natürlich auch die Energie größer, dafür zu sorgen mit einer Checkliste, dass sowas morgen nicht mehr vorkommt. Und das hat mir dieses Buch, also aus meiner Sicht quasi die Bibel, warum Checklisten im Unternehmen eingesetzt werden sollen, mir super die Augen geöffnet, mich sehr stark geprägt auch. Und was man vielleicht sagen kann, ist, Checklisten sind ein bisschen schwer vermittelbar. Weil im Venture Capital Jargon ist es so, da fragt dich der Venture Capitalist immer, is it a painkiller or vitamins? Also ist das ein Schmerzmittel oder sind das Vitamine? Weil das Schmerzmittel, das will jeder haben. Ich habe Schmerzen, die sollen weg. Ich werfe das ein, da ist die Schmerzen weg. Da denke ich, ach, was für ein cooles Produkt. Das ist super. Vitamine sind blöder, weil Vitamine nehme ich ein und ich kann eigentlich nie genau sagen, ob mir das jetzt was gebracht hat. Vielleicht geht es mir später sogar besser, aber vielleicht liegt das gar nicht an den Vitaminen. Ja? Vielleicht ist es auch nur ein Placebo. Also ich nehme die ein und denke, es wäre gut. Und Checklisten sind, glaube ich, eher so wie Vitamine. Also du kriegst dann vielleicht ab und zu mal so eine Erkenntnis, das sagt, schon lange nicht mehr was passiert, was mich geärgert hat. Aber du wirst jetzt nicht täglich daran erinnert, dass du jetzt doch nicht wieder diesen blöden Fehler gemacht hast. Insofern ist das teilweise ein etwas schwieriges Thema.
Das Checklisten-Manifest von Arthur Gawande. Der nächste Autor, beziehungsweise der nächste Titel auf unserer Liste, ist James Clear mit Atomic Habits. Zu Deutsch die 1%-Methode. Martin, auch über Atomic Habits hast du schon in unserem Wiki und im Microblog und im Intranet, wenn ich mich nicht irre, diverse Male geschrieben. Und auch ein Buch, was dich nachhaltig bewegt hat.
Man könnte auch sagen, dass das diese Did-It-Geschichte mit beeinflusst hat. Da geht es sehr stark um Routinen, um gute Angewohnheiten, auch Checklisten. Das ist sehr praktisch, sehr praxisnah. Meines Erachtens auch das beste Buch in dem Zusammenhang. Es gibt noch mehr, auch das sozusagen der Schüler von einem anderen Autor, den wir, glaube ich, hier auch noch mit dabei haben. Gucken wir gleich mal. Das kann man auch sich sehr gut durchlesen, wenn man einfach nur privat aufhören will zu rauchen oder anfangen will, Sport zu machen oder einfach ein bisschen gesünder essen will. War das
dieses Buch mit dem einen Klimmzug?
Genau, ja. Also wo du hingehst und sagst, okay, ich mache etwas und das ist so mini klein, dass ich mir erstmal nur angewöhne, das zu machen, und das ist ja keine Hürde. Also der schlägt vor, eine Liegestütze an der Wand zu machen. Und tatsächlich ist es so, dass man dazu sagen muss, ich muss jetzt mal kurz gucken, genau, da kommt jetzt hier Tiny Habits von BJ Fogg im nächsten, das Buch stellen wir gleich noch vor. Dieses Beispiel ist eigentlich von dem BJ Fogg, aber der BJ Fogg ist ein Professor, ich glaube an der Stanford University oder so, also an einer sehr renommierten Universität, und der James Clear saß bei dem in der Vorlesung. Und dann hat der James Clear dem quasi sein Thema geklaut und das noch besser oder zumindest praxisnäher umgesetzt. Deshalb habe ich das jetzt hier zuerst genommen, Atomic Habits oder die 1%-Methode. Und es geht letztendlich darum, dass man durch diese kleinen Änderungen, die eigentlich am Tag keinen Unterschied machen, also der BJ Fogg sagt, machen Sie doch mal eine Liegestütz gegen die Wand, immer wenn Sie auf der Toilette waren. Selbst im Restaurant sind die Wände so, dass man da sich einfach mal kurz dranlehnen kann und dann können Sie vor dem Hände waschen, das kurz machen und dann waschen Sie die Hände, das ist auch kein Problem. Und davon kriegt man natürlich keine dicken Oberarme, aber was man da halt sozusagen sich selber beibringen kann, ist, wie so eine Routine, so eine Gewohnheit entsteht. Und man kann dann halt irgendwann aus dieser Routine und Gewohnheit mehr machen. Und irgendwann hat man möglicherweise sogar dicke Oberarme. Und das hat dann halt mit dieser wirklich reibungslosen und einfachen Kleinigkeit begonnen. Das ist so ein Compounding-Effekt, nennen die das dann.
Ja, also Brian Jeffrey Fogg, der Sozialwissenschaftler, der an Verhaltensmodellen forscht, ist also der Professor, von dem sich James Clear hat, sagen wir mal, inspirieren lassen.
Ja.
Dieses Buch von BJ Fogg heißt Tiny Habits, Why Starting Small Makes Lasting Change Easy. Willst du dazu extra noch was sagen? Das haben wir jetzt eigentlich...
Ja, das haben wir auch besprochen. Also ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge man das lesen sollte. Ich würde vermutlich das Atomic Habits zuerst lesen. Das ist noch eingegangen, noch praktischer. Tiny Habits ist auch cool. Das sind beides Bücher, die sehr stark für Privatpersonen geschrieben sind. Da muss man schon sehr, sehr genau drüber nachdenken, was das jetzt fürs Unternehmen heißt und wie ich das im Unternehmen anwenden kann. Teilweise streifen die das, insbesondere bei Atomic Habits. Der Arthur Gawande ist aus meiner Sicht viel spannender, weil der halt im Unternehmenskontext sich bewegt. Aber das gehört auf jeden Fall zusammen, diese drei Bücher.
Ein Buch, das du ebenfalls empfehlen würdest, ist von einem offenbar vielseitig begabten Mann, Bill Perkins ist Filmproduzent, Schauspieler, Finanzmanager, professioneller Pokerspieler und vielleicht noch anderes. Sein Buch heißt Die with Zero. Mach das Beste aus seinem Geld und deinem Leben, so der deutsche Titel. Das hattest du auf die Empfehlungsliste geschrieben. Erzähl mal was darüber.
Ja, das ist eigentlich ein ziemlich flaches Buch, aber ich fand es trotzdem gut und hilfreich, weil ich glaube, dass das ein Thema anspricht, das ganz viele Leute, inklusive mir, zumindest mal konzeptionell falsch angehen. Die meisten Menschen sterben mit, vielleicht nicht mit dem größten, aber zumindest mit einem sehr hohen Vermögen. Und das ist doof, weil man mit dem Geld, das man nach seinem Tod hinterlässt, dem kann man nicht mehr zugucken, wie es wirkt. Also wenn ich das zum Beispiel jetzt irgendwie dann spende nach meinem Tod an irgendjemanden, sagen wir mal den lokalen Tierschutzverein, da sagt er, ach wie cool, der Matze hat mir hier ganz schön viel Geld hinterlassen. Und dann geht es den Hunden auf einmal besser in dem Tierschutzverein. Aber davon kriegt der Matze ja gar nichts mehr mit. Der ist ja dann tot. Das ist total bescheuert. Also es wäre irgendwie viel besser, wenn der Matze diese Kohle 5 Jahre vorher oder 10 Jahre vorher an den Tierschutzverein übergeben würde und dann dabei zugucken würde, wie es den Hunden besser geht. Dann kommt er ab und zu da vorbei und sieht das dann. Man muss ja auch nicht, also man kann es ja auch nur vorstellen. Also bei einigen Dingen, die einem wichtig sind, ist es vielleicht nicht so dinglich und nicht so direkt. Aber also das war so eine Erkenntnis, der meinte, es macht keinen Sinn, seinen Kindern, was ja die meisten vererben ja ihre Sachen nicht dem Tierschutzverein, sondern ihren Kindern. Und wenn du deinen Kindern zu deinem Tod dein ganzes Vermögen vererbst, ist das scheiße. Und das war mir gar nicht so klar. Und das ist nicht scheiße, weil deine Kinder das nicht verdient hätten oder so, sondern es ist blöd, weil die Kinder das dann nicht mehr brauchen. Du musst den Kindern das geben, wenn die Geld brauchen. Aber wenn du stirbst, dann haben die schon dann sind die selber schon so sozusagen gut situiert, dass sie sagen, oh, das ist ja ganz nett, da habe ich jetzt nochmal einen warmen Regen, aber den brauchen die gar nicht mehr. Wenn du denen das Geld gibst, wenn die 25 sind, dann macht das einen riesen Unterschied für die, weil die da sozusagen dann irgendwie versuchen, das Studium gleichzeitig und dann noch vielleicht noch einen Nebenjob und so weiter. Dann müssen die den Nebenjob vielleicht nicht machen und können sich ganz aufs Studium konzentrieren, wenn du denen dann schon Geld gibst. Wenn du es ihnen erst gibst, wenn sie 45 oder vielleicht 55 oder 65 sind, dann ist es halt obsolet, weil die bis dahin halt ihr eigenes Ding gemacht haben. Und das fand ich spannend. Also viel früher anfangen, Geld auszugeben. Also jetzt nicht zu konsumieren, sondern das halt zu vergeben. Sachen zu spenden, Sachen an die Kinder zu übergeben und so weiter. Und dann gibt es immer so, ja, und die werden dann untreu und dann werden die mich später gar nicht mehr besuchen, wenn ich alt bin. Ich muss das sozusagen so als Faustfang zurückhalten. Und mit diesen ganzen Dingen räumt er in diesem Buch auf. Und das fand ich spannend. Also das ist jetzt eine schnelle Lektüre. Sowas sollte man auf jeden Fall hören. Also ich würde sagen, das ist nicht wertvoll genug, um es zu lesen. Aber so beim Sport hören, sehr empfehlenswert.
Bill Perkins, Die with Zero. Der nächste Autor auf unserer Liste ist Adam Grant, ein Psychologe und Universitätsprofessor mit dem Spezialgebiet der Organisationspsychologie. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Think Again. Da gibt es auch eine deutsche Ausgabe, die heißt Die Kraft des flexiblen Denkens. Was wir gewinnen, wenn wir unsere Pläne umschmeißen. Martin, was gewinnen wir, wenn wir unsere Pläne umschmeißen? Ja. Jedenfalls Adam Grant zufolge.
Ja, das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich den Inhalt nicht mehr so genau erinnere. Wer also da sagen, inhaltlich tiefer einsteigen will, der muss Klappentexte oder Websites sind das ja heute eher lesen und auf sich auch irgendwo verlassen. Ich finde den Adam Grant cool. Ich erinnere mich daran, dass das Buch sehr kurzweilig und unterhaltsam für mich gewesen ist. Ich lerne immer eine Menge, wenn der Bücher schreibt. Der schreibt ziemlich viele Bücher tatsächlich. Und nach dem Hören denke ich oft, dass man das vermutlich später nochmal hören sollte, weil ich so viele wertvolle Gedanken damit genommen habe und es so erhaltsam war, dass es einfach eine kurzweilige und gute Zeit ist, die ich damit verbringe. Und genauso habe ich das Buch auch in Erinnerung. Das lohnt sich. Ich glaube nicht, dass es da viele Leute gibt, die das hören oder lesen und dann enttäuscht sein werden. Think Again gefiel mir.
Also Adam Grant lohnt sich per se, über Think Again können wir jetzt nicht so viel sagen, aber man sollte auf jeden Fall den Autor mal testen. Das sollte man vermutlich auch mit Reed Hastings tun. Der Netflix-Gründer hat ein Buch über Unternehmenskultur, über Kontrolle, über Verantwortung, auch über Gehälter geschrieben, No Rules Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Martin, das fandst du spannend.
Ja, das stimmt. Also erstmal sagt der Titel schon sehr viel aus, No Rules Rules, also keine Regeln zu haben, gewinnt. Und der beschreibt sehr schön, wie Regeln, also insbesondere so Klick-Klack-Regeln, wenn das, dann das, also wenn du ein Mitarbeiter der Kategorie bist, dann darfst du keinen Firmenwagen haben oder irgend sowas. Oder wenn du das bist, dann kriegst du auch einen, auch wenn du keinen willst. Dass solche Regeln oft mehr Probleme machen als Nutzen stiften. Es gibt ja eine Unterscheidung zwischen Prinzipien und Regeln. Prinzipien sind eher so Richtungen, ohne konkret zu sein, wo viele Leute sagen, ja, was heißt denn das jetzt? Und dann, ja, das musst du in der Situation dann rausfinden. Du kannst damit argumentieren mit diesen Prinzipien. Aber niemand sagt dir genau, wie jetzt klick-klack der Ablauf sein wird. Und Regeln sind halt oft unterkomplex. Und das wird in diesem Buch sehr schön anhand von vielen Netflix-Beispielen dargestellt. Man kann viel über Netflix selbst lernen. Das fand ich spannend. Dass zum Beispiel die Mitarbeiter, da kommt die Frage auf, die man auch im Unternehmenskontext oft hat, darf ein Mitarbeiter sich jetzt bei einem Konkurrenten bewerben? Dürfen Konkurrenten mit denen in Kontakt kommen? Es gibt Leute, die mir schon im geschäftlichen Kontext sagen, schick nicht deine besten Leute auf Konferenzen, da werden die dir nur abgeworben. Ja? Also schick eher lieber, keine Ahnung, die zweite Reihe oder sowas, ich weiß nicht genau, wie die sich das vorstellen. Und da hat Netflix mal eine tolle Antwort drauf, die sagen, ja klar, die sollen sich bei der Konkurrenz bewerben, dann sollen die bitte mit dem Angebot bei uns vorbeikommen und dann wäre natürlich eine Entscheidung. Entweder quasi matchen wir das und zahlen denen das dann einfach auch, dass die bei uns bleiben, oder wir lassen die ziehen, aber dann haben die auch sozusagen dann mehr Gehalt, also super. Das ist eine sehr pragmatische und coole Herangehensweise an so eine Art Tabuthema, könnte man sagen. Halt die Mitarbeiter mal schön dumm, dann wissen die nicht, dass sie eigentlich mehr verdienen können. Und auch die Frage nach betriebswirtschaftlicher Verantwortung finde ich sehr hilfreich, die da thematisiert wird. Wer ist eigentlich wofür verantwortlich? Mir fällt sehr viele Beispiele, wo dann so in Anführungsstrichen kleine Mitarbeitende unglaublich relevante Entscheidungen darüber treffen, ob jetzt ein bestimmter Film weiterhin lizenziert wird oder nicht lizenziert wird. Ob eine Produktion in Auftrag gegeben wird oder nicht, das sind oft halt Millionen oder Multimillionen Entscheidungen. Und die trifft dann halt irgendjemand so wie du und ich, der da gerade seit neuestem eingestellt ist. Und die fühlen sich dann oft total überfordert und ängstlich und müssen dann erst lernen, dass Netflix halt, wer nah am Problem dran ist, hat am meisten Macht. Und das ist sehr schön, dann auch so festzustellen, dass das kein liederlicher Umgang mit Geld ist. Also es geht nicht darum, dass die einfach sagen, ach, ich habe keinen Bock, mach du das mal. Und wenn das schief ist, dann haben wir ein paar Millionen versemmelt. Sondern wir haben sehr durchdachte Prozesse, die aber eben das Steuerrad, das Lenkrad bei denen, die handeln lassen und die dann halt anhand dieser Prinzipien sich Rat einholen können, wo sie denken, da bin ich vielleicht noch ein bisschen schwach oder unerfahren.
Der nächste Titel auf unserer Liste ist von zwei jungen Holländern, Joost Minnaar und Pim de Moret. Ich hoffe, auch die Kollegen sind richtig ausgesprochen. Jedenfalls zwei junge Niederländer, die ihre Konzernjobs hingeschmissen haben, weil sie Bürokratie, Trägheit, fehlende Motivation satt hatten und stattdessen eine eigene Plattform, ein eigenes Netzwerk gegründet haben. Das da heißt Corporate Rebels. Darüber haben sie auch ein Buch geschrieben mit dem Untertitel Make Work More Fun. Ebenfalls ein spannendes Buch aus der Praxis.
Ja, da kann man sehr viel über Agilität lernen. Das ist super praxisnah. Die haben ganz viele Fallbeispiele, sind viele Unternehmen gereist und haben die dann interviewt und schreiben darüber. Was ich noch fast besser finde, ist deren Nachfolgerbuch, das heißt The Startup Factory. Da sind sie zu dem chinesischen Konzern Haier gegangen und haben den analysiert, der sozusagen so ganz viele kleine Startups im Unternehmen zu einem großen Konzern mit über 40.000 Mitarbeitern zum Zeitpunkt, als sie das Buch geschrieben haben, macht. Das Unternehmen ist weiterhin sehr erfolgreich, börsennotiert auch und besteht halt aus 4.000 Mikrounternehmungen. Corporate Rebels ist, glaube ich, schon ein paar Jahre alt. Das sind beides Bücher, bei denen man viel über gelebte Agilität lernt. Also die sind jetzt nicht so theoretisch, sondern sehr praxisnah, sehr viele Fallbeispiele, wo man sehen kann, ah, so machen wir das tatsächlich. Und das finde ich super spannend.
Fallbeispiele gibt's, kann ich mir vorstellen, auch bei Jonah Berger, einem Marketingprofessor und Experten für Verbraucherverhalten und Produkteinführung. Der ist der Meinung, dass man mit dem richtigen Vorgehen jede Meinung ändern kann. Eines seiner Bücher heißt The Catalyst, How to Change Anyone's Mind. Martin, das steht auch auf deiner Empfehlungsliste. Was hast du aus diesem Buch gelernt?
Das ist ein wirklich sehr eindrucksvolles Marketingbuch, in dem ich halt viel über Kommunikation und wie man andere, ich kann das so Nudging nennen, also so anstößt, um sie in die eigene Richtung zu lenken. Und also How to Change Anyone's Mind klingt sehr manipulativ. Und das Buch ermöglicht es einem, Wege zu finden, bei denen man andere sozusagen dazu einladen kann, einem auf diesem kommunikativen Weg zu folgen. Zeigt dann auch, was vielleicht eher klebrig ist und wo die Leute dann auch dran hängen bleiben und dir folgen und was vielleicht eher abstoßend ist, wo man dann in der Kommunikation oft die Leute einfach verliert, weil man vielleicht einen Fehler gemacht hat in der Art und Weise, wie man das formuliert hat, wie man das präsentiert hat, wie man das dargestellt hat, weil das einfach nicht zur quasi dem natürlichen Weg passt, wie solche Dinge sich... da wird über Social Currency geschrieben, also hat das irgendwie einen Mehrwert, diese Geschichte weiter zu erzählen. Und was der wirklich unglaublich gut macht, der Jonah Berger, ist, der arbeitet viel so mit so Akronymen, die einem dabei helfen, die einzelnen Komponenten seiner Konzepte besser zu verstehen und zu verinnerlichen. Also brauchst du quasi nur das Akronym zu merken und dann kann man das dekomposieren, also aufteilen in einzelne Kriterien und Elemente. Und das war auch ein Buch, das ich nach dem Lesen noch nach dem Hören noch mal gelesen habe, weil mir es so gut gefallen hat. Und ich glaube, man kann eigentlich alle Bücher von Jonah Berger uneingeschränkt empfehlen. Dass auch diese Marketing-Themen sind ziemlich zeitlos. Das funktioniert genauso mit einer Zeitungswerbung, mit einer Werbekampagne, wie mit irgendeiner Social-Media-Einblendung, die du machst. Und das ist einfach auch ein guter Besprecher. Also der ist super unterhaltsam. Ja, das war cool.
Weniger mit Marketing, sondern mit der großen, weiten Politik beschäftigt sich in einem Buch Ray Dalio. Es ist ein Unternehmer, Hedgefondsmanager und der nimmt immerhin auf der illustren Forbes-Liste der vermögendsten Menschen weltweit Platz 113 ein, mit ein bisschen über 15 Milliarden US-Dollar Vermögen. Damit kommt man schon ein paar Wochen über die Runden. Sein empfehlenswertes Buch heißt Principles for Dealing with the Changing World Order. Der Untertitel Why Nations Succeed or Fail. Warum scheitern Nationen und warum sind andere Nationen erfolgreich?
Also in dem Buch habe ich gelernt, warum es fast unausweichlich ist, dass China die USA als Weltmacht irgendwann ablösen wird. Darüber habe ich bisher gar keine Gedanken gemacht. Und das war auch irgendwie auch kein Gedanke, der mir so kam. Und das ist da sehr schön hergeleitet und dargestellt. Und das hilft mir jetzt auch dabei, viele so geopolitische, naja, und auch kriegerische Aktivitäten ein bisschen anders einzuordnen, als ich das ohne das Lesen des Buches gemacht oder geschafft hätte. Viel spannender ist eigentlich, dass man bei diesem Buch noch sehr viel darüber lernen kann, wie Wirtschaften eigentlich funktioniert. Er erzählt sehr viel über sein Unternehmen, wie das geführt hat, wie das organisiert ist, wie er da dafür sorgt, dass das Unternehmen selber lernt, dass es unabhängig von ihm ist, dass es resilient ist. Besonders gut gefallen hat mir da so ein Issue-Log, wo er quasi, er hatte so einen Pain-Recorder, nennt er das, und nimmt dann auf, ich glaube mit einer App, wie schmerzhaft etwas ist. Und anschließend, also dann, das war es dann erstmal quasi, dann geht er aus der Situation raus und wenn er genug Abstand hat, das können 2 Stunden oder 2 Tage sein, aber auf jeden Fall sozusagen, wenn er dann sich abgekühlt hat von dem Ärger, geht er wieder hin und schaut sich das an, was ist denn da passiert, warum habe ich mich so aufgeregt und wie stark war denn jetzt meine Emotion in der Situation selbst und fängt dann an, Checklisten aufzubauen, um das zu verhindern, dass es wieder passiert, Maßnahmen zu eruieren oder Projekte aufzusetzen, die das Problem sozusagen mitigieren, weil er quasi davon überzeugt ist, dass dieser Schmerz oder diese emotionale Aufwühlung daher herrührt, dass da halt ein großer Missstand ist. Sonst, wenn es halt normal wäre, würde es ja nicht bewegen, aber wenn es halt sozusagen was ist, wo er denkt, das darf doch eigentlich nicht, dann das fand ich spannend. Und da sind viele so Kleinigkeiten dabei, wo man sagt, ja, das könnte man auch mal machen. Auch für Anleger und Investoren ist es, glaube ich, ein spannendes und hilfreiches Buch, um ein bisschen besser zu verstehen, wie man erfolgreich anlegt. Und das weiß der Kerl.
Wir haben unseren Stapel fast abgearbeitet, Martin. Am Schluss haben wir noch ein Buch übrig, das mir auf den ersten Blick ein bisschen kurios vorkommt. Von einer Dame namens Marie Kondo, die laut ihrer Kurzbiografie tatsächlich eine selbstständige Beraterin für Aufräumen und Ordnung ist. Also es gibt immer wieder doch noch Marktlücken, die man erschließen kann. Auf jeden Fall hat sie einen Bestseller geschrieben, der in 40 Sprachen übersetzt ist. Das Buch heißt Magic Cleaning. Daraus hast du offenbar einiges gelernt.
Ja, ich hatte sogar drei Bücher geschrieben. Ich habe jetzt nur eins mit aufgenommen, weil ich es jetzt auch nicht so wichtig fand, jetzt gerade im geschäftlichen Kontext. Aber die ist weltbekannt, die Dame. Ja? Da gibt es Videos zu. Und ich habe mich am Anfang ein bisschen gesträubt und gedacht, willst du wirklich jetzt ein Buch über das Aufräumen lesen? Dumme brauchen Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos. Ja, so war quasi bis dahin mein Ansatz. Und aber ich habe ja eh einen relativ hohen Konsum an so Hörbüchern und dachte, okay, dann machst du das einfach mal. Ich glaube, dass es wirklich für eigentlich jeden relevant und spannend ist. Es gibt überhaupt niemanden auf der Welt, glaube ich, der nicht aufräumen muss. Da gab es ein schönes Buch von Rolf Tobelli, der irgendwann mal erklärt hat, seien Sie nicht so neidisch auf die reichen Menschen. Auch die müssen sich die Zähne putzen und sie müssen schlafen und auf Toilette gehen und all diese Dinge. Also sozusagen, deren Leben ist im Grunde ziemlich ähnlich wie ihres. Ja, sie stehen morgens auf und dann setzen sie sich auf einen Stuhl mit einem Tisch und klappen einen Computer auf und tippen da was rein. Und also es ist quasi alles mehr oder weniger gleich. Und auch diese Menschen räumen auf. Und diese Frau erklärt dir dann zum Beispiel, dass du die Socken, also ich mache das zugegebenermaßen heute noch so, das ist natürlich falsch, also viele Leute legen die Socken zusammen, rollen die dann und dann stülpen die so einmal um, dass sie so auf links sind und dann legen die rein. Also du weißt vermutlich, was ich meine, oder?
Ich weiß, wovon du sprichst, ja.
Aber das darf man nicht machen. Ja? Also du legst die Socken zusammen und dann rollst du sie und dann drehst du nicht auf links, sondern die bleiben dann quasi so gerollt, wo man denkt, okay, die könnten ja jetzt auseinandergehen, aber dann diese Rolle, die stellst du dann quasi aufrecht in deine Schublade rein. Und wenn du dann, also das sorgt halt dafür, dass die Socken nicht so ausleiern. Und außerdem sieht das auch schöner aus. Und das ist ein wunderschönes Buch, die beschreibt dann auch noch, wie das Feng Shui der Socken und wenn man das dann aufmacht und das Gefühl, wenn man da reinschaut und so. Und muss ich da ein bisschen drauf einlassen, aber die Ideen sind teilweise echt super. Also es gibt ganz viele Ansätze, die meisten Leute sortieren nach Orten. Aber das ist Quatsch. Du musst nach Dingen sortieren. Also du musst sagen, okay, ich sortiere jetzt meine Nägel oder meine Schuhe oder wie auch immer. Und dann sammelst du aus allen Räumen diese Dinge ein. Und dann sortierst du das und gibst denen einen Ort. Also alles, was es gibt in deinem Haus, muss einen Ort haben. Die Unordnung entsteht dadurch, dass du nicht weißt, wo du was hinpacken musst. Also wenn du was hochnimmst, dann musst du wissen, wo der Ort ist, wo das liegen muss. Und wenn es den nicht gibt, dann musst du den finden. Das ist dann vielleicht aufwendig. Und dann gibt es auch noch eine wunderschöne Sache, die du machst. Du hältst quasi die Sache, die du gefunden hast, und wenn du überlegst, was wollte ich jetzt damit machen? Und es ist ja eine Möglichkeit, auch die wegzuschmeißen oder wegzugeben, zu verschenken, wie auch immer. Hältst du an dein Herz und fragst dich, does it spark joy? Also generiert das Energie in mir? Macht mir das Freude, wenn ich das an mein Herz halte? Und wenn das Freude macht, dann darfst du das behalten. Und wenn das keine Freude macht, dann darfst du das loslassen. Dann darfst du das sozusagen weitergeben an jemand anderen, bei dem das vielleicht Freude macht. Und das sind so einfache Dinge, die mit ein bisschen Zeitinvestition, ich habe das bei ein paar Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, tatsächlich fundamentale Veränderungen in der Art und Weise, wie die ihr Haus, ihre Wohnung und ihren Haushalt organisieren, verändert haben. Und sehr stark natürlich auch mit der weniger ist mehr Mantra sozusagen einhergeht.
Magic Cleaning von Marie Kondo. Ein bisschen klang es eben, als wäre es ein Fall für die Esoterik-Polizei, aber es scheint ja doch ernsthafte Hintergründe.
Sag mal, hier Angela Duckworth, haben wir die absichtlich übersprungen oder wollen wir da nochmal
sprechen? Ich glaube, die habe ich überscrollt.
Ja, die Angela Duckworth. Buch geschrieben, das stelle ich dir jetzt mal vor. Du hast es nicht gelesen, oder?
Nein, habe ich noch nicht gelesen.
Also das heißt Grit, Why Passion and Resilience are the Secrets to Success. Die ist nämlich ziemlich nah an dem Arthur Gawande und den Checklisten. Da geht es um Durchhaltewillen, um Ziele, um Beharrlichkeit. Es geht darum, nicht so schnell aufzugeben, sich durchzubeißen und darum halt, wie man das so eigentlich hinkriegt. Also wie man dann an der Stelle, wo man in diesem Tal der Tränen ist und denkt, ach, das mit dem Gitarre spielen, das lerne ich eh nie mehr. Und außerdem braucht man das auch gar nicht. Sowas sollte man gar nicht machen. Und das ist ein sehr schönes Buch, das für zum Beispiel für Eltern cool ist, die vielleicht wollen, dass ihre Kinder sich manchmal durchbeißen und nicht immer sozusagen direkt die PlayStation rausholen. Aber auch für einen selbst, einem so ein bisschen dabei hilft, an den Stellen, wo es ein bisschen schwieriger wird, trotzdem durchzuhalten. Das hat mir gut gefallen, Grit von Angela Duckworth.
Damit hätten wir unseren Stapel abgearbeitet. Allerdings kann ich dich hier nicht entlassen, weil so eine Bücherstunde kann eigentlich nicht ohne einen anständigen Verriss zu Ende gehen. Du hast in den Blogartikeln, die wir da, wie eingangs schon gesagt, vor ein paar Jahren geschrieben hatten, auch den einen oder anderen Verriss eingebaut. Ich erinnere mich daran, dass du den Herrn Precht zum Beispiel ganz fürchterlich fandest, der den Weltuntergang durch Google prognostiziert.
Und so weiter. Eingetreten, auch nicht direkt.
Ne? Ja, naja. Also hast du jedenfalls zuletzt irgendwas in Händen gehabt oder gehört, über das, worüber du dich geärgert hast und wo du den Leuten sagen würdest, Finger weg, das ist Zeitverschwendung.
Ja, also ich war ja wirklich begeistert von dem Stewardship von Peter Block und habe dann angefangen, andere Bücher von ihm anzugucken. Unter anderem das Buch Confronting Our Freedom, das er mit dem Peter Kostenbaum geschrieben hat. Und das war echt anstrengend. Also ich liebe den Kerl. Aber das ist so theoretisch und da habe ich mich so richtig durchgequält. Das waren auch ganz üble Sportstunden, bei denen, also manchmal fühlt man sich dann so energetisiert und denkt so, ach, jetzt bin ich eigentlich noch ein bisschen schneller gejoggt als sonst. Aber da habe ich den Eindruck, ich war eher so 20% langsamer. Gut, kommt man hervor. Bei den Hörbüchern ist es so, dass man beim Sportmachen sich dann halt auch Sportmachen konzentrieren kann. Ich habe eine Schwäche dafür, nicht gut darin zu sein, Bücher abzubrechen. Das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Du wusstest doch nach 30 Minuten schon, dass das nichts ist. Und das muss ich, glaube ich, noch besser machen.
Elke Heidenreich, die sagte mal, sie gibt jedem Buch 100 Seiten.
Okay.
Und wenn es dann nichts ist, dann wird rigoros abgebrochen. Das ist ihre Herangehensweise. Also das ist wahrscheinlich das Pendant zum Hörbuch. Jedes Hörbuch eine Stunde und dann muss es entweder gefunkt haben oder nicht.
Ja, also, ja, das ist vermutlich ein guter Punkt.
Da gibt es so rein quantitative Rezepte. Gibt's
ja, aber also was mir fehlt, glaube ich, nicht der Trigger. Mir fehlt das Nein-Sagen. Also bei Seite 100 muss ja Elke Heidenreich dann sagen, alles klar. Das war's, das ist nichts. Und was ich vielleicht auch noch, das ist jetzt kein Fehler des Buches gewesen, aber das Thema Tod, das hat sozusagen, da bin ich quasi der Fehler. Ich habe jetzt schon ein paar Mal angefangen, irgendwelche Bücher über den Tod zu lesen und habe ich immer abgebrochen, weil mir das irgendwie das war mir zu anstrengend. Ja, also in meiner eigenen Welt kann ich nicht sterben. Das ist irgendwie etwas, womit ich vorhabe, mich in den nächsten Jahren nochmal zu beschäftigen. Die eigene Vergänglichkeit besser zu ventilieren und sich darüber Gedanken zu machen. Das ist vermutlich auch eine coole Sache, aber das hat mir zumindest in der Vergangenheit Schwierigkeiten bereitet. wenn ich da zu tief eingestiegen bin oder die Autoren das zu geschickt gemacht haben, dann musste ich das einfach abbrechen.
So. Aber einen Anfang hast du ja mit Die with Zero ist ja schon gemacht.
Ja, aber da geht es ja nicht um das Sterben eigentlich. Da geht es ja, das ist ein Finanzbuch. Das ist richtig, ja. Also das hat zumindest mal Sterben im Titel. Das habe ich aber auch nicht wegen des Sterbens. Also Being Mortal war zum Beispiel so eins, das der Sepp mir mal empfohlen hatte. Als ich angefangen hatte, musste ich es abbrechen. Das war quasi zu gut. Ja. Kann mir gerne als Reaktion auf das Hören oder Lesen dieser Episode hier jemand zurückspielen, ob das empfehlenswert ist und wie er das durchgehalten hat.
Das wäre schön. Also auf jeden Fall gilt, wenn ihr Anmerkungen oder weitere Anregungen für Bücher habt, die man unbedingt lesen sollte, dann lasst es uns wissen. Oder vielleicht möchtet ihr Martin beim ein oder anderen Titel auch vehement widersprechen.
Oder macht selber mal so eine Liste. Dann kann ich nämlich mal die Bücher, die ihr so hört, auch nachlesen.
Also teilt es mit uns auf Social Media und Martin ist bestimmt gern für einen Austausch und für interessante Tipps zu haben. Auf jeden Fall haben wir damit unseren Stapel abgearbeitet für heute. Vielleicht machen wir demnächst mal noch so eine Sendung. Ich fand es sehr schön und launig. Danke Martin für die Tipps.
Sehr gern.
Und euch schönen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.